liebe Zuhörer, heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Eigentlich natürlich wie jede Folge, aber es ist ein Gast, den wir schon mal in meinem letzten Podcast begrüßen durften, nämlich die Birgit Scholz. Und wir sprechen heute über Ernährung beim Hund. Hi, freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, hallo liebe Celine, vielen lieben Dank nochmal für die neue Einladung. Ich freue mich sehr und freue mich auf unsere Podcast-Folge. Danke.
Willst du ganz kurz mal für die, die vielleicht die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört haben, kurz mal erklären, wer du bist, was du machst und was dich ausmacht so als Ernährungsexpertin?
Ich bin Ernährungsberaterin und Ernährungstherapeutin für Hunde. Seit 2013 mache ich das Ganze und eine Zusatzqualifikation in der Mykotherapie, das ist der Einsatz von Vitalpilzen oder umgangssprachlich Heilpilzen, und in der Phytotherapie, also die Pflanzenkunde, und bin da mehrfach ausgebildet in der Ernährungsberatung, habe jetzt die vierte Ausbildung absolviert und ja, mache das mit Herz und Seele und habe da so meine Passion gefunden.
Ich finde es total spannend, vor allem ist es total wichtig, das ist ja auch mit dem Grund, warum ich dich mit in den Podcast jetzt geholt habe, weil Ernährung beim Hund, ja, mal abgesehen davon, dass es eine Wissenschaft für sich ist, es ist auch wirklich etwas, da scheiden sich die Geister. Also für die Leute, die jetzt noch nicht so zu den integrierten Hundeleuten gehören, weil sie vielleicht sich gerade ja ihren ersten Hund geholt haben. Also es ist wirklich etwas, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, so unter Hundeleuten, was man wann, wie, wo sagt. Weil es kann sein, dass man dafür gesteinigt wird, wenn man doch irgendwie es wagt, das falsche Futter zu füttern oder wie auch immer.
Absolut. Also das ist wirklich mittlerweile fast eine Religion geworden. Ne? Also du bist dann irgendwie, weiß ich nicht, mit deinem Welpen oder wo auch immer, mit deinem Hund irgendwo im Hundetraining und da geht es irgendwie los, was fütterst du? Und dann gibt es da nicht nur zwischen den unterschiedlichen Fütterungsarten schon ganz unterschiedliche Meinungen und teilweise auch noch Mythen, sondern auch zwischen dem dann auch noch, wenn du sagst, okay, da ist vielleicht eine Fütterungsart und dann ist es aber ganz wichtig, was du fütterst. Und da kannst du quasi schon, ich hätte fast gesagt, Ehekrisen
drauflaufende machen.
Ja, genau. Ja. Also das ist schon.
Deshalb bin ich ja froh, dass du da bist, damit wir auch mal vielleicht ein bisschen mit ein paar Mythen aufräumen können. Trotz allem ist es natürlich aber wirklich auch ein wichtiges Thema, weil wir wissen alle, genau über Mensch ist es beim Hund so, dass das, was du fütterst, wirklich auch beeinflusst, wie dein Hund sich entwickelt, wie dein Hund drauf ist tatsächlich. Oder es kann ja auch Einfluss aufs Verhalten haben und natürlich klar auf die Gesundheit, ohne Frage. Wir können ja mal einfach so ein bisschen anfangen. Letztendlich, wir sind ja Thema erstes Hundejahr und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Thema Welpe an und vielleicht einfach mal so als Start. Warum ist es eigentlich so wichtig, vor allem in der Welpenzeit, den Hund gesund zu ernähren?
Ja, also rein theoretisch müsste man schon viel früher ansetzen, was nicht unbedingt in unserer Macht immer steht. Also eigentlich wird der Grundbaustein oder Grundstock in der Tat schon bei der Mutterhündin immer öfters mal gelegt. Das kann unter anderem Grund sein, warum manche Tierschutzhunde, je nachdem, wie die, unter welchen Umständen da, also machst ja je nachdem auch Welpen aus dem Tierschutz, ne, wie die quasi von der Mutterhündin schon in dem Körper versorgt worden sind, wie die auf der Welt gekommen sind. Ja, da hast du schon elementare Bausteine oder Wegweiser, die da gelegt werden. Ganz kurz, deswegen frage ich zum Beispiel auch immer die Herkunft so ein bisschen ab vom Hund, um da schon manchmal so eine kleine Richtung zu haben, je nachdem, wo die Problematik ist. Aber ich glaube, ich schweife kurz ab in die Richtung. Prinzipiell ist es sehr wichtig, dass man sich auch da einmal mit auseinandersetzt, was braucht denn eigentlich so ein Welpe? Und weil du in dieser Welpenphase ganz auch gravierende Ernährungsfehler wirklich unwissend vielleicht auch verursachen kannst. Also wir reden hier von schwersten Knochenstörungen, also allgemeine Fehlentwicklung, Bewegungsapparat, die Arthrose, Hüftgelenksdysplasie ist ein Thema. Ellenbogengelenksdysplasie, also du kannst quasi den ganzen Bewegungsapparat mit deiner Fütterung in dieser Zeit beeinflussen, aber auch Richtung Allergien, Unverträglichkeiten, Magen-Darm-Erkrankungen kannst du begünstigen oder generell, dass dein Welpe einfach ein schwaches Immunsystem hat und sozusagen ein bisschen fütterungssensibel ist. Ne? Nee. Also ich muss da wie gesagt dazu sagen, also da wiederhole ich mich, es ist viel halt schon von der Mütterhündin und halt auch in der Zeit, wo der Welpe noch im Idealfall bei der Mutterhündin ist. Also das hat ganz viel damit zu tun, wie viel Milch gibt die Hundemama, ja, wie gut kriegt die Welpen versorgt, wie groß ist der Wurf, wann wird beigefüttert. das sind ganz entscheidende Wochen, die da passieren.
Mhm.
Und eine gute Entwicklung eines Welpen ist dann eigentlich schon so, dass wenn die dann zu uns kommen, wenn die dann abgeholt werden, schon einiges irgendwie kennen und wir haben es dann weiter in der Hand. Aber es ist halt schon auch eine Verantwortung, die man da trägt. Das ist definitiv so.
Wie kommt das denn, dass zum Beispiel, das ist ja auch etwas, was finde ich also ziemlich bekannt unter Hundeleuten ist, dass sich zum Beispiel eben solche Entwicklungsstörungen entwickeln können? Ist das dann wirklich so, dass der Hund dann einfach zu schnell wächst, weil er zu viel Energie gefüttert bekommt?
Ja, genau. Das ist in der Tat das ganz, ganz große Problem, dass der Hund einfach wirklich zu schnell wächst.
Weil das ist nämlich ganz oft das, weil die Leute denken halt, hey, wieso, ich kann doch gar nichts falsch machen, wenn ich so ein Fertigfutter hole und ich hole meinem Hund einfach ein Welpenfutter, dann kann ich doch nichts falsch machen, das ist doch extra dafür gemacht.
Ja, meistens ist es manchmal gar nicht so aus Erfahrung, das Welpenfutter, was dann dieses schnelle Wachstum macht, sondern ich erinnere mich da auch selber, ist doch gar nicht so lange her bei mir, sehr leidvoll, Richtung Zahndechsel, ja, Richtung Unleidlichkeit des Welpen, Ruhe zu finden. Und dann hast du zum Beispiel mal ganz schnell einen Kauartikel gegeben. Ja? Also es ist ganz auch oft, was noch zu diesem Hauptfutter auch noch dazu gefüttert wird, was im Summe, also wenn wir von Energie reden, reden wir meistens vereinfacht gesagt von Kalorienzufuhr und da eine zu hohe Zufuhr haben. Und das Problem ist bei heranwachsenden Hunden, bei Welpen, heranwachsenden Hunden, du siehst es halt nicht dadurch, dass sie dick werden. Ne? Also sonst würde man dann irgendwie vielleicht auch optisch erkennen, oh, ich füttere ein bisschen viel, sondern die gehen sehr schnell, sehr stark in die Höhe. Und das hat wirklich im nachfolgenden Verlauf vom adulten Alter wirklich die Problematik, dass wir da uns massive Knochenschäden anbüttern. Also dass der ganze Bewegungsapparat einfach dann nicht mehr ordentlich funktioniert.
Aber dass ein Welpe unregelmäßig wächst, also mal eher in die Höhe, mal eher die Breite, das ist doch auch normal irgendwo, oder?
Ja, naja, also man muss unterscheiden. Also man muss unterscheiden, die haben ähnlich wie die Kinder auch mal schon Schübe. So, das ist schon so. Ne? Und eigentlich ist es eher so, die wachsen natürlich erstmal etwas in die Höhe und im späteren Verlauf gehen die eher in die Breite. Da bildet sich die Muskelmasse aus, da bildet sich der Brustkorb aus. Ne? Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man wirklich, wirklich immer eine Wachstumskurve pflegt.
Kann ich mich denn als Hundebesitzer darauf verlassen, dass wenn ich sage, ich hole jetzt ein Welpenfutter, dass das auch wirklich dann gut für meinen Hund ist? Oder gibt es da wirklich auch Sachen, wo ich sage, nee, nicht jedes Futter ist, was ich fertig kaufen kann, ist auch immer gleichzeitig ein gutes Futter und kann ich mich darauf verlassen?
Also da sind die Hersteller meiner Erfahrung nach besser geworden. Definitiv. Also du hast als ich angefangen habe, hast du Welpenfutter zum Beispiel gefunden, die hatten keine Calcium-Phosphor-Angabe drin. Ja? Also Calcium-Phosphor sind zum Beispiel Mineralstoffe, die ganz elementar sind fürs Knochenwachstum oder für das Wachstum generell. Und jetzt mittlerweile haben die dann, ja, ich sag mal, in der Tat auch ein bisschen nachgerüstet und wir haben eher so viele, viele Futtermittel jetzt, die einfach auch schon sehr stark übermineralisiert sind. Also wenn man jetzt ein Welpenfutter hat, die sind von der Nährstoffversorgung eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so schlecht, sondern da geht es dann eher so ein bisschen darauf auch um die Inhalte. Also bedeutet, habe ich jetzt auch da wieder, erkenne ich ungefähr, habe ich vielleicht Muskelfleisch drin oder habe ich nur tierische Nebenerzeugnisse drin? Also da geht es dann eher darum, welche Qualität füttere ich.
Okay, gehen wir mal einen Schritt zurück. Was gibt es denn alles einmal für die Leute, die jetzt noch gar keine Ahnung haben, was gibt es denn alles für Fütterungsmöglichkeiten beim Hund? Es gibt da ja schon 4, 5 verschiedene.
Also die bekannteste ist natürlich sicherlich das Trockenfutter. Das ist das praktikabelste, das ist das einfachste, was man so kennt. Dann haben wir natürlich das Nassfutter, das ist das, was in den Dosen ist. Dann haben wir eine selbst zubereitete Ration. Also das wird als Barf oder als frische Fütterung beschrieben, da stelle ich halt die Komponenten selber zusammen. Und eine Unterscheidung dazu bildet das Kochen. Das Kochen, da würden dann zum Beispiel Komponenten wegfallen, die ich beim Barfen mache, wie eine Knochenfütterung. Also,
und das Barf ist roh.
Genau, das Barf ist roh, genau. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Das Barf ist im Gegensatz zum Kochen ist das eine Rohfütterung. Also ich hantiere wirklich da mit dem rohen Fleisch, mit den Knochen, mit Innereien etc. Kohlenhydrate, wenn ich die da füttern möchte, werden da natürlich auch gekocht. Und dann aber die Unterscheidung zu kochen, wo ich wirklich alle Komponenten außer die Knochen koche, weil wir dürfen niemals gekochte Knochen verfüttern. Und dann,
gell, klärst du es kurz noch?
Gekochte Knochen splittern.
Mhm.
Und die können dann wirklich auch nicht nur Verletzungen, sondern können zu Darmverschluss führen. Also das ist, je nachdem welcher große, wirklich auch sehr gefährlich. Also gekochte Knochen bitte niemals. Und als letzte Option haben wir in der Tat eine Mischfütterung. Also es gibt ganz, ganz viele, die zum Beispiel aus organisatorischen Gründen morgens Trockenfutter füttern und abends dann eine Dose aufmachen, weil sie das Gefühl haben, so ist da vielleicht, weil sie nicht ein bisschen mehr Fleisch drin oder so, ne?
Mhm.
Also von daher hat man schon eigentlich ein bisschen so eine Variante drin. Ja. Mhm.
Wir gehen das ja alles gleich einzeln mal durch, also auch die Vor- und Nachteile. Ist es ja normalerweise so, ich sag mal, ich will kurz mal auf die Herkünfte eingehen, also normalerweise in einem 0815 Zoofachladen kriege ich ja in der Regel, also nicht in jedem, aber in der Regel erstmal hauptsächlich Trockenfutter und Dosenfutter. Es gibt mittlerweile ja auch viele, wo du BARF bekommst. Allerdings kenne ich es eher so, dass das BARF doch hauptsächlich im Internet bestellt wird. Oder dass die Leute wirklich auch die Trockenfutter oder Fertigfutter generell im Internet bestellen, weil da die Auswahl natürlich viel, viel größer ist, als es jetzt in einem Zoofachladen ist. Wir können es ja einfach mal nach und nach einfach mal durchgehen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Trockenfutter an und gehen das mal durch. Was sind Vorteile davon? Was sind Nachteile davon? Und weil ich finde, also ich persönlich bin ja auch jemand, ich habe immer gebarft, habe es aber immer wieder auch so gemacht, dass ich dann auch Dosenfutter gefüttert habe, nie alles gleichzeitig, aber halt so im Wechsel.
Ja.
Wenn ich in Urlaub gefahren bin oder so, hatte ich ja keinen Bock, das Barf mitzunehmen. Fand es aber grundsätzlich einfach die bessere Fütterungsart. Ich fand es auch einfach toll, dass mein Hund einfach, ja, also ist vielleicht ein bisschen von mir auch gedacht, aber erstens bin ich der Meinung, dass vielfältige Ernährung immer die gesündere ist. Und abwechslungsreiche. Und zum Zweiten habe ich auch einfach gesehen, dass sie einfach sich immer auf ihr Futter total gefreut hat, wenn das ja einfach auch so war, dass da immer was Neues drin war. Und ich habe auch jedes Mal gedacht, ich habe auch keinen Bock, jeden Tag dasselbe zu essen. Und dazu kam halt natürlich aber, dass sie als Leckerlis Trockenfutter bekommen hat. Und dass sie als halt so im Urlaub oder sowas, habe ich auch Dosen eingepackt. So, sie hat es auch immer vertragen, muss man dazu sagen, verträgt ja auch nicht jeder Hund. Aber sie hat das halt auch kennengelernt und deshalb bin ich quasi die Allesfütterin. Wobei die Hauptdame schon tatsächlich BARF war. Also sie ist ja jetzt mittlerweile 15,5. Und als sie dann so 10 Jahre alt wurde, hat sie das BARF noch einfach nicht mehr vertragen. Es hat der Magen nicht heftig gemacht. Und seitdem kriegt sie halt das Dosenfutter hauptsächlich. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. So, kleiner Ausflug in die Ernährung meines Hundes. Fangen wir mal mit dem Trockenfutter an. Vor- und Nachteile von Trockenfutter.
Also Vor- und Nachteile ist natürlich auch im Prinzip, hast du eigentlich fast das, die Vorteile sind, das muss man schon so sagen, die sind sehr für den Menschen gemacht. Also ohne das jetzt verteufeln zu wollen, also jede Fütterungsart hat erstmal definitiv seine Berechtigung. Aber es ist natürlich eine sehr einfache und praktische Handhabung da. Ne? Also ich habe den Sack auf, ich habe meine Futtertonne raus, habe dann meinen Messbecher und dann ist es geschehen. Es ist auch, viele empfinden das auch als die, ja, für sich, ich sag mal, die sauberste Fütterungsart. Also im Sinne von, ich habe schon auch durchaus Kunden, die ein Problem haben mit rohem Fleisch. So, ne? Also einfach das anzufassen, wie auch immer.
So ein frischer Pansen ist auch gewöhnungsbedürftig.
Ja, mal, und wenn du den doch dürfe, ne? Also wenn du den doch dürfst, da haben wir die Spitze erreicht.
Bei mir hatte ich eine Phase, da habe ich das in diesen Presswürsten bestellt. Und ich hatte irgendwann mal, weil das muss ja auftauen, und dann habe ich das rausgelegt und dann war es aber so warm an diesem Tag. Habe ich das aufgetaut und ich dachte so, jo, mein Gott. Und dann nehme ich das Messer und schneide diese Wurst an. Das macht so. Und es war in der ganzen Küche. Ey, das hat gestunken. Ich will jetzt niemanden hier im Podcast Angst vor BARF machen. Wirklich nicht. Das war eine Ausnahme. Man lernt aus Fehlern. Ich habe danach nie wieder diese Presswürste gekauft, sondern nur normale Verpackung. Aber boah, das war eklig. Also den Geruch, den musstest du auch erstmal.
Ja, das. Ja, man wächst einfach mit seinen Aufgaben und wächst dazu. Das ist so, ne?
Kleine Anekdote am Rande. So, weiter geht's, ja.
Genau, was noch einige als Vorteil empfinden, dass du im Vergleich zum Beispiel zu Dosen weniger Verpackungsmüll hast. Ne? Also dazu kommen wir nachher noch bei dem Nassfutter. Und je nachdem kann das gerechnet, also Kilogrammpreis, Unterschiede gibt es immer, kostengünstiger sein. Und du hast, das habe ich jetzt, das kann man als Vor- wie als auch Nachteil sehen, ein Allein- oder ein Trockenfutter ist natürlich schon auf die Art, eine Art und Weise konserviert und auch mit Zusatzstoffen, die auch ernährungsbedingt, je nachdem auch wirklich Sinn machen, schon aufgewertet. So.
Ja.
Also das braucht es natürlich auch. Ne? Also wie gesagt, zwischen Zusatzstoffen muss man natürlich unterscheiden, ob das wäre dann nochmal ein Kapitel, welche Art der Zusatzstoffe sind, ob es ernährungsphysiologische Zusatzstoffe sind, technologische Zusatzstoffe. Also da gibt es noch Unterschiede. Aber deswegen ist es so ein bisschen da, die Vor- und Nachteile sozusagen auf beiden Seiten, je nachdem, wie man das betrachten möchte.
Ja.
Die Nachteile von einem Trockenfutter ist, es ist fast wirklich sehr, sehr schwierig herauszufinden bei einem Trockenfutter komplett die ganzen einzelnen Bestandteile. Je nachdem, wenn du einen Hund hast, der sehr empfindlich reagiert, kann das wirklich schon schwierig sein. Das fängt an, dass ein Hund reagiert auf, wie zum Beispiel das Futter konserviert ist. Also du musst auch als Hersteller nicht immer unbedingt alles deklarieren, also ausweisen, was auf der Verpackung steht. Das ist sozusagen der große Nachteil dabei. Oder du hast dann viele Futtermittel. Und jetzt komme ich nochmal auf den Junghund oder den Welpen auch zurück. Da hast du Hauptanteil zum Beispiel Getreide oder tierische Nebenerzeugnisse. Du weißt gar nicht genau, was fütterst du denn dem Welpen? Und wie, in welchem Anteil, also wie viel ist davon überhaupt drin?
Hm.
Und das ist natürlich wirklich der Nachteil, weil Trockenfutter immer sehr, sehr, aus sehr, sehr vielen Komponenten besteht. Du hast immer einen geringeren Feuchtigkeitsanteil. Und das ist ähnlich wie bei uns Menschen zu sehen. Wir haben ja auch, ja, ich glaube jetzt, der Richtwert ist für uns Menschen vom Trinkbedarf, ich glaube aktuell irgendwie 3 Liter am Tag. So, macht das jetzt auch nicht. Aber das Bewusstsein ist schon da, dass Wasser auch ein elementarer Ernährungsbaustein ist. Und das ist, manchmal finde ich, vermisse ich das, in dem Bereich der Hundeernährung auch dieses nochmal zu transportieren, dass Wasser auch wirklich ein wichtiger Ernährungsbaustein ist. Das heißt, du hast nochmal ein Trockenfutter, ja, wie gesagt, einen geringen Feuchtigkeitsgehalt. Die trocken gefütterten Hunde trinken zwar vermehrt, aber wenn du es mal wirklich rein rechnerisch betrachtest, gleichen die wenigsten Hunde mit der getrunkenen Futtermenge diesen Feuchtigkeitshaushalt von sich aus aus.
Es gibt ja auch so Halbfeuchtfutter, ne?
Ja, genau. Es gibt auch so Halbfeuchtfutter, die muss man sich nochmal genau auch nochmal angucken. Da gibt es nämlich sehr, sehr unterschiedliche Herstellungsverfahren. Die meisten, bei den meisten Softfuttern ist es aber so, dass die nochmal ganz anders konserviert werden müssen, weil die sonst natürlich sehr schnell schimmeln würden.
Ich habe das nämlich erlebt, dass ich, weil ich das Trockenfutter, wie bereits erwähnt, ja immer nur als Leckerlis benutzt habe, habe ich das nämlich erlebt, dass ich das Halbfeuchtfutter dafür nicht nehmen konnte, obwohl es mein Hund geliebt hat, weil das so schnell Futtermilben dann irgendwann angesetzt hat. Und das Futtermilben muss man auch erstmal erkennen. Das sieht nämlich so aus, als ob das Futter einfach nur mehlig wird. Hatte mich am Anfang total gewundert. Ich so, warum ist das denn auf einmal so mehlig? Das war doch vorher gar nicht mehlig. Und dann habe ich verstanden, ich darf halt nicht so einen XXL-Sack bestellen und den halt dann ewig und 3 Tage in der Ecke stehen lassen, sondern musste dann wirklich die kleinen Säcke als Leckerlis dann holen nach und nach.
Deswegen ist zum Beispiel auch übrigens wichtig, wenn du so einen großen Sack holst, dass du den in der Verpackung behältst und nicht umfüllst. Weil diese Verpackung manchmal auch noch einen Schutz bieten kann. So, weil die dann nochmal beschichtet sind. Ne? Ja, genau. Und einmal, und das finde ich auch eigentlich eine gute Erfahrung. Also, das finde ich aber auch nochmal, vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Ich habe ja auch sehr oft mit Allergien oder Unverträglichkeit zu tun. Und manchmal sind es einfach in der Tat die Auslöser, die Futtermilben und gar nicht vielleicht der Inhaltsstoff an sich.
Ah, okay.
Das sollte man einfach auch nochmal überdenken.
Okay, verstehe.
So, dann ein weiterer Nachteil des Trockenfutters besteht in der Tat, also ein Trockenfutter muss man sich vorstellen wie ein Konzentrat. Also auch da reden wir wieder von einfach gesagt mal Kalorienbedarf, ja. Und wenn ich einen Kalorienbedarf habe, wo ich sage, ich habe jetzt 100 Gramm von einem Trockenfutter, müsste ich, um diesen Kalorienbedarf zu decken, ca. 300 bis 400 Gramm Nassfutter füttern. Das macht auch was mit dem Volumen.
Mhm.
Also ich habe, wenn ich jetzt vielleicht an die klassischen sehr verfressenen Rassen denke, die sie vielleicht dann noch im blödesten Fall sehr schnell, sehr hektisch fressen. Die haben dann sehr schnell ihre kleine Ration Trockenfutter, was nochmal anders sich auch irgendwie auswirken kann, als wenn ich meinem Hund etwas mehr Volumen bieten kann, der oder im Idealfall vielleicht sogar noch in der Schleckmatte, der dadurch noch mal auch etwas, wo man noch etwas mehr, eine stressfreiere Fütterung bieten kann. Und der Hund hat auch noch etwas mehr im Magen als ein Futter, das je nachdem vielleicht auch noch stark aufquillt. Das kann auf jeden Fall auch noch mal insofern ein Nachteil des Trockenfutters sein. Und genau. Und dann wird immer wieder natürlich diskutiert, weil wir, kann man beidseitig jetzt sehen, also da gibt es zwei unterschiedliche Parteien. Wir haben natürlich, je nachdem wie, es gibt ja unterschiedliche Herstellungsverfahren beim Trockenfutter. Und wenn ich ein Herstellungsverfahren wähle, was unter einem sehr hohen Druck und unter sehr hohen Temperaturen passiert, um diese Pellets zu machen, habe ich natürlich einen Nährstoffverlust in dem Ursprungsprodukt.
Und auch da gibt es ja auch das kaltgepresste Futter dann wiederum, ne?
Ja, wobei das so ein bisschen Augenwischerei ist, muss man sagen. Ne? Also das ist so ein bisschen Augenwischerei dahingehend, weil die natürlich auch ihre Vorgaben haben. Du kannst nicht einfach kaltgepresstes haben und du hast trotzdem irgendwie Bakterien im Futter. Ne? Also die haben schon ihre Vorgaben, ab wann sie etwas gradmäßig abtöten müssen. Nur die Reihenfolge, wie ich dieses Trockenfutter herstelle, ist ein anderes, dass ich es trocken oder dass ich es kaltgepresst nennen kann.
Ah, okay. Verstehe.
Ja, also von daher, wie gesagt, wenn ich ein sehr stark erhitztes Futter habe, muss ich natürlich die Vitamine, die mir verloren gehen beim Herstellungsprozess, synthetisch zusetzen. Das ist, meine ich, manche empfinden das dann als sehr kritisch, weil die sagen, ich möchte meinen Hund auch in einem Trockenfutter natürlich so natürlich wie möglich, ne? Und ich sage eher, naja gut, wenn es schon verloren geht, dann muss es aber zugesetzt werden. Also
Das heißt, du sagst auch grundsätzlich, also Zusatzstoffe sind durchaus auch wichtig. Weil ich finde, es wird auch manchmal so ein bisschen verteufelt, so ja, wir stellen Futter her ohne Zusatzstoffe. Ja, aber dann muss ja wirklich auch in den Inhaltsstoffen alles drin sein. Und dann musst du ja auch nachweisen, dass in den Inhaltsstoffen alles drin ist. Und die wenigsten lassen ja alle Nährstoffe und Vitamine und Mineralien analysieren in ihrem Futter, sodass sie wirklich sagen können, da ist alles drin. Und daher wird es ja doch meistens zugesetzt. Also sind doch Zusatzstoffe jetzt nicht immer schlecht, oder?
Absolut nicht. Und insbesondere, also ich jetzt generell in jeder Farbe des Hundelebens nicht, aber auch insbesondere bei den Welpen nicht. Also das klingt für uns natürlich immer so toll, wenn wir sagen, auch wir brauchen ein so naturnahes Futter, ist so schön, ne? Und wir wollen das Gefühl haben, ach hör mal, wir haben ja eigentlich einen kleinen Wolf zu Hause.
Ja, weil selbst beim Barfen macht man ja Mineralien dazu oder so. Da kommen wir ja auf jeden Fall ja sowieso noch dazu. Ja. Wie ist das denn bei dem Nassfutter?
Beim Nassfutter ist es, was so ein bisschen beim Trockenfutter die Vor- und Nachteile sind, kehrt sich jetzt ein bisschen was um. Also du hast natürlich auch da, als Sack aufreißen, hast du natürlich auch eine Dose aufmachen. Also das heißt, eigentlich hast du auch von der Handhabbarkeit eine ganz praktische Geschichte. Ne?
Mhm.
Du hast aber natürlich da auch einfach einen höheren Platzbedarf. Also ich hatte ja eben erwähnt, das macht ihr also nicht nur mit dem Energie- oder Kalorienbedarf. Wenn du vergleichst 100 Gramm Trockenfutter mit ungefähr 300 bis 400 Gramm Nassfutter, da kannst du dir ungefähr mal hochrechnen, dass du natürlich auch ein entsprechendes Volumen brauchst, um dann die Dosen, die Dosen zu verfüttern. Da hast du natürlich mehr. Allein von der Herstellungsart kannst du aber im Nassfutter einen höheren Fleischanteil mit reinpacken als in einem Trockenfutter. Und das kann man sich etwas einfacher herleiten, weil ein Trockenfutter ja immer eine Art und Weise gebacken wird. Und du brauchst allein, um diesen Herstellungsprozess zu machen, natürlich Kohlenhydratkomponenten, damit es irgendwie hält. Du brauchst Kleber, du brauchst, damit diese Krokette, ne, funktioniert. Und das ist jetzt erstmal unabhängig von der Qualität. Rein vom Herstellungsverfahren kannst du einen höheren Fleischanteil in einem Nassfutter verpacken.
Wie ist es denn, weil das ist ja auch immer so eine Sache, ich sollte mir da mal ganz kurz drüber reden, das haben wir nämlich am Anfang gar nicht gemacht. Also einmal sollten wir vielleicht noch mal kurz erwähnen, dass der Hund kein reiner Fleischfresser ist, sondern ein Allesfresser. Und vielleicht auch noch mal darüber sprechen, wie viel Fleischanteil sollte denn in dem Futter von einem Welpen bzw. von einem erwachsenen Hund überhaupt sein?
Also genau, wir bezeichnen quasi den Hund als Carnivore, also ein fleischbezogener Allesfresser, sozusagen. Also ein Allesfresser, der seine also der einen Hauptanteil von diesem Fleisch kriegen sollte. So. Aber auch da gibt es viele, ne? So. Aber definitiv, er ist natürlich nicht wie eine Katze irgendwie, eine Katze, wo der rein einer Carnivore ist, haben wir wirklich da schon eher so Richtung Allesfresser. Die Abhängigkeit, wie viel Fleisch ein Hund braucht, ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich Bedarfszahlen oder Bedarfswerte, also wir reden dann ja von Protein. Wie viel Prozent Protein ungefähr ein Hund im Erhaltungsbedarf braucht, als Welpen braucht, im Adult braucht. Und diese Zahlen sind das eine, aber die Qualität ist das andere. Also um das vielleicht greifbarer zu machen. Auch da komme ich wieder auf meine beliebten Kauartikel zurück. Ich habe einen relativ hohen Proteingehalt bei Kauartikeln. Aber die Qualität, ja, das ist nichts etwas, wo ich meinen Hund dauerhaft gut mit versorgen kann, mit Kauartikeln. Ja?
Und man darf ja auch, muss auch dazu sagen, dass ja der Proteingehalt, der ja auf den Futtermittel angegeben ist, auch nicht immer ein rein tierischer Proteingehalt ist, was ja vielleicht im ersten Moment ist, dass man denkt, oh, guck mal, Wahnsinn, das hat einen total hohen Proteingehalt. Aber wenn ich mir vergleiche, das Trockenfutter und das Nassfutter angucke, hat das Nassfutter einen geringeren Proteingehalt oft, aber meistens halt fleischlichen Proteingehalt, während das Trockenfutter ja meistens dann sogar pflanzlichen Proteingehalt hat. Was ich jetzt nicht bewerten möchte, aber einfach, um das halt mal zu wissen.
Ja, und du musst beim Nassfutter, musst du es natürlich, also alles muss immer in die Trockensubstanz umgerechnet werden. Also beim Nassfutter müsstest du immer das Wasser rausrechnen, um einen realistischen, vergleichbaren Wert zu haben. Zum Proteingehalt. Aber genau das, was du sagst, also Protein, da reden wir rein von irgendeinem Protein, was auch ein pflanzliches Protein sein kann. Also wie ein
minderwertiges Protein sein.
Auch ein minderwertiges, genau das ist. Ne? Also das, was ich sagte, deswegen gibt es natürlich Richtwerte. Aber man muss sich auch schon mal anschauen, woraus besteht denn mein Protein? Ne? Also,
durchaus. Und die schummeln da ja auch gerne. Das ist nämlich genauso die Sache. Das musste ich nämlich auch erst lernen, dass Futtermittelhersteller durchaus hinten manchmal das Rohfleisch als erstes nennen und manche den entwässerten Fleischanteil nennen. Und dann kann man natürlich, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt mal die rohen Zutaten und dann sage ich, ja hier, ich habe hier so und so viel Fleisch, 70% Fleisch und ich gucke mir ein anderes Futtermittel an und die sagen, naja, wir haben so und so viel Prozent schon quasi entwässertes Fleisch, dann ist das viel geringer, obwohl vielleicht in beiden dasselbe drin ist, aber es steht schon wieder weiter hinten und das ist getrickst. Da muss man richtig, richtig sich mit auseinandersetzen, weil die wirklich auch ein bisschen schummeln bei der Deklarierung von dem Futter.
Ja, die nutzen die Schlupflöcher, ne? Das ist schon so. Also ich finde ja immer ganz gut, wenn man sich einfach die Deklaration des Futters, ist jetzt mal unabhängig davon, ob welche Art, also ob wir ein Trockenfutter, ein Nassfutter füttern, wenn man sich wirklich dann einmal die Verpackungs-, also die Deklaration an, ne, die Zusammensetzung anliest. Und ich finde es immer einen ganz guten Richtwert zu sagen, komme ich einmal auf 100%? Also kann ich, weiß ich ungefähr, okay, so und so viel, weiß ich nicht, 50% ist Fleisch, 20% ist Kohlenhydrate eventuell. Und kann ich das ungefähr nachvollziehen, was da drin steht? Also sagt mir das was? Kann ich damit was anfangen?
Würde ich das selbst essen, was hinten drauf steht, rein theoretisch?
Ja, also das ist schon mal einmal. Und wie gesagt, und mein zweiter Tipp ist wirklich, nicht diese Augenwischerei zu haben, wenn ein Futter wirbt mit so natürlich wie möglich und hat keine ernährungsphysiologischen Zusätze, kann das definitiv nicht funktionieren. Egal, ob es als Alleinfuttermittel deklariert ist oder nicht. Ich brauche immer Vitamine, die dem Futter zugesetzt werden.
Und ich muss dir zustimmen, ich finde auch, es gibt mittlerweile wirklich eine große Auswahl an sehr guten, hochwertigen Futter. Und wir haben zum Beispiel jetzt hier, da haben wir jetzt gerade ein Video gedreht in einem Zooverladen bei uns hier in Ingelheim. Und die achtet zum Beispiel drauf, dass sie wirklich sehr hochwertige Futtermittel hat. Und ich finde es richtig cool, weil ich kann da hingehen und ich habe echt eine riesen Auswahl, was ich sonst so im Internet nur habe. Weil ich sag mal, die Standard-Futtermittelmarken sind ja tatsächlich leider nicht immer die besten, die man so kennt, die so bekannt sind. Da sind ja viele dabei, wo man noch sagen muss, oh, da lieber nicht. Und die sogar in ziemlichen Verruf geraten sind mittlerweile unter Hundebesitzern.
Ja, und auch das, ne, das ist auch nochmal interessant, wenn man sich mal anschaut, wer so steht dahinter. Ne? Also mit Mars und Nestle auch zum Teil, die hängen ja auch zum Teil alle zusammen. Und natürlich schaffen die sich auch Synergien. Ja? Also das ist auch nochmal ein ganz spannendes und anderes Thema, wie die auch einfach zusammenhängen, was auch in einer Produktionsstätte passiert.
Okay, kommen wir zurück zum Nassfutter. Wir waren beim Feuchtigkeitsanteil.
Genau. Genau. Dann, was wir auf jeden Fall haben, was ich eben noch mal im Trockenfutter erwähnt habe, also gegebenenfalls eines, ich nenne es mal Nachteils, je nachdem, wie wir das Quellvermögen haben. Wir haben durch das Nassfutter natürlich, durch das Volumen können wir auch erstmal eine Art der, ich würde mal sagen, im Ansatzweise Sättigung erreichen. Ja? Und du kannst, wie gesagt, durch diesen Fleischanteil, du kannst etwas, auch da nach Machart, die Vitamine und Mineralstoffe der Zutaten auch ein bisschen mehr erhalten, weil es einfach nicht die Temperaturen ungefähr braucht wie beim Extruder, wie beim Trockenfutter. Ne?
Ja.
Dadurch, dass du von der Machart mehr Fleischanteil rein geben kannst, ist es eigentlich eine gute Futterakzeptanz. Also das, was du eben sagtest, der hat das BARF irgendwie geliebt. Also Hunde, der Trigger für Hunde auch gut zu fressen, ist Protein. Also,
och, ja, wahrscheinlich auch.
Genau, also Geruch, klar, aber auch die gehen wirklich viel auf Protein. Das ist einfach das, was die triggert.
Ja, also ich musste sagen, deswegen sage ich nochmal Geruch, weil meine, die ja nur das Trockenfutter kannte, ich habe die ja bekommen, die war ja schon hier, als sie letztendlich dann mir endgültig gehörte. Und das rohe Fleisch, damit konnte die erstmal auch nichts anfangen. Und das habe ich erstmal am Anfang ein bisschen angebraten, damit es anfangen kann zu riechen. Und dann ging es dann auch irgendwann roh. Und dann hat sie es auch roh geliebt. Aber da musste sie sich schon, es war eine Umstellung.
Ja, absolut. Also das und auch diese Hunde, die sind auch erfahrungsgemäß finden zum Beispiel ein Nassfutter, ein Trockenfutter erstmal viel, viel spannender. Weil die in der Regel auch, je nachdem welches Produkt du verwendest, stark, ich würde nicht sagen aromatisiert sind. Aber du hast zum Beispiel ja... ich denke da gerade an eine bestimmte Futtermarke und da machst du zum Beispiel die Dose auf und es riecht wie Miracoli, es riecht wie Bolognese, es riecht irgendwie, wo du denkst, ach, hör mal, wie lecker, so, ne? Und natürlich wissen die Hersteller ja auch, dass das ganz vieles natürlich über diese fantastische Nase des Hundes geht. Und da wird dann ein bisschen natürlich auch getrickst. Und erstmal, wenn du eben dazu im Gegensatz ein rohes Fleisch nimmst, ist das von der Nase her erstmal nicht attraktiv. Und das schaffst du, wie du es gemacht hast, über das Anbraten und das kennen wir auch in unserem Humanbereich, diese Maillard-Reaktion, also dieses, wenn quasi sich die Zuckermoleküle bilden. Und das finden die Hunde natürlich auch total interessant. Und das ist auch mal so der Einsteiger-Tipp, wenn man aus bestimmten Gründen roh füttern möchte oder an selbstgekochte oder sehr selbstbereitete Ration, dass man das dann so ein bisschen erstmal auch anbrät.
Ich persönlich finde ja, dass Nassfutter sehr gut riecht, aber ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, dass es Leute gibt, die das nicht so geil finden.
Ja, ich glaube, das ist ganz individuell. Ne? Also ich, wie gesagt...
Ich bin nicht den Pansen gewohnt, aber...
Ich glaube, das war auch so bei. Aber da wiederhole ich mich, ne? Die Hersteller wissen, dass viel über uns passiert, Fütterung passiert über den Menschen. Wenn ich nicht ein gutes Gefühl habe mit der Verpackung, wenn ich mich irgendwie nicht identifizieren kann, auch mit der Fütterungsart. Oder ich mache, wie gesagt, also ich glaube, du würdest deinem Hund ja auch nie was füttern, wenn du jetzt die Dose aufgemacht hättest und denkst, so, ne?
Also beim Pansen ehrlich gesagt gedacht, aber ja, ich habe so viel gedacht.
Genau, aber du hast dann die Bürste nie wieder bestellt, ne?
War Pansen so. Pansenblättermagen. Ja, aber also ich muss auch sagen, jetzt, wo ich das Dosenfutter fütter, weil du es auch gesagt hast, dass das Trockenfutter günstiger ist. Also das Dosenfutter ist schon teurer tatsächlich. Also das muss ich auch sagen, das ist natürlich schon teurer. Und ich finde es sogar teurer als das BARFen. Also das BARFen war günstiger als das Dosenfutter. Ich finde das Dosenfutter mit das teuerste. Vielleicht ist das jetzt nur mein Eindruck, aber ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern, aber das habe ich jetzt so erlebt.
Also es ist, alles hat irgendwie immer so seine Ausnahmen. Ne? Es gibt auch natürlich das teure Trockenfutter. So.
Und das noch teure Dosenfutter. Ich habe letztens eine Dose gesehen, da hätte ich jetzt 6 € für die Dose gezahlt.
Ja, aber das ist fast mittlerweile Standard. Da ist fast mittlerweile 5-6 € bis zu meiner 800-Gramm-Dose mittlerweile fast dabei.
Ja.
Und das ist genau auch der Punkt. Je höherwertiger, das kann man schon fast pauschalisieren, je höherwertiger du von der Dose gehst, je teurer wird die auch. Und du hast auch öftersmals auch da den Punkt, dass du gegebenenfalls sogar noch was ergänzen musst. Also
ist ja auch gerechtfertigt, dass wenn es qualitativ hochwertig ist, dass es auch dementsprechend was kostet. Das möchte ich überhaupt nicht nehmen. Aber wenn man halt einen sehr großen Hund hat, ein oder zwei Dosen am Tag bekommt, dann summiert sich das Ganze halt schon. Und dann überlege ich halt schon dreimal, ob ich mich doch lieber barfe.
Ja, genau. Genau. Also oder barfen oder dann das, entweder dann hast du wirklich diese Barf oder du hast dann die Trockenfutter Geschichte. Und das ist, ja, wie gesagt, es steht und fällt immer mit dem Produkt, was ich mir aussuche. Aber es ist, Dosenfütterung ist mit eins wirklich der teuersten Geschichte. Das ist definitiv ein Nachteil. Nicht, oh Gott, ich darf jetzt keine Marken nennen, ne? Also natürlich gibt es bitte auch Dosen.
Natürlich darfst du Marken nennen, das sind ja deine persönlichen Empfehlungen.
Also die ich gut finde. Du hast halt, wo du denkst, über die Kosten irgendwie von einer 800 Gramm Dose irgendwie 1,50, ne? Aber da reden wir jetzt auch nicht mehr unbedingt von ja, das ist so ein bisschen halt das McDonald's dann für Kinder, also sozusagen. Ne?
Und ich muss sagen, das McDonald's für Kinder hat tatsächlich mir und meinem Hund auch schon echt geholfen. Nämlich immer, wenn sie operiert wurde und nichts mehr gefressen hat und ihr einfach schlecht war und keine Ahnung. Oder sie hatte mal blutigen Durchfall gehabt und sie hat dann, sie sollte sich erholen, hat nichts mehr gefressen und ja, wie gesagt, nach der OP auch. Und dann habe ich das richtig, richtig billige McDonald's-Futter quasi aus dem Rewe geholt und liebe wirklich, und sie, es war das Einzige, was sie gefressen hat, und es war dieses Futter, ich nenne es mal auch keine Marke, was es in diesen ganz kleinen Döschen gibt beim Rewe. Und mein fast 30 Kilo Hund braucht davon ein bisschen was. Aber sie hat es gefressen und sie hat nur dieses eine Futter gefressen, 2-3 Tage lang. Und dann sagt, gut, scheiß drauf, ich kaufe die ganze Palette kleine Döschen, dann kriegt sie das halbe kleine Döschen. Sie hat nichts anderes angefasst, auch egal. Ich hatte richtig gutes, hochwertiges Dosenfutter geholt, nur dieses Futter. Und nach 2-3 Tagen, wo es ihr besser ging, hat sie wieder den normal gefressen. Es darf auch mal McDonald's sein, wenn es zu ist.
Absolut. Also ich bin ja irgendwie ein Freund davon zu sagen, und ich glaube, letzten Endes geht es einfach darum, dass nicht päpstlicher sein zu sein als der Papst, aber wenn ich weiß, aber ich möchte, finde ich, wäre es wichtig, dass ich weiß, was ich tue. Also bedeutet, wenn ich persönlich wirklich zum goldenen M gehe, ja, dann weiß ich das. Und so ein bisschen was bin ich dann Verständnis dazu zu haben, okay, wenn ich jetzt meinem Hund das und das gebe, dann weiß ich das. Und ich weiß aber auch eigentlich, und dann kriegt sie das mal und dann kriegt er das mal und weiß aber eigentlich, was er vielleicht braucht. Ne? Und da muss man auch keine Wissenschaft machen, wenn man sich, wie gesagt, einmal damit so ein bisschen beschäftigt.
Ich war froh, dass sie überhaupt was gefressen hat und es war mir scheißegal. Und ich hatte ihr ja schon auch das Hähnchen angeboten und den Reis und keine Ahnung, sie hat nichts gefressen. Ich bin denen sehr dankbar dafür. Ich weiß nicht, was sie in den Futter reinmachen, aber...
Du, ich habe, da vielleicht auch kurz nach Schwank, ich habe, also man schaut ja auch immer so ein bisschen, was ist das Größte, also wo drückt am meisten der Schuh? Und ich habe in der Tat eine, das ist auch eine Kollegin von mir, die hat ihren krebskranken Hund, hat die zum Schluss die Tabletten mit Nutella gegeben. Weil, also da war das einfach auch zu sagen, okay, es war einfach jetzt kurz mal wichtiger, dass dieser Hund diese Tabletten bekommt, anstatt dieses Müh an Nutella, ne? Also du machst dann immer irgendwie so eine Abwägung. Und von daher finde ich das immer völlig, völlig legitim.
Ja, bin ich auch voll dabei. Kommen wir mal jetzt zum Barfen.
Genau, also zum Barfen ist das auch eine gängige Methode, und wir haben ja jetzt hier so, also das Thema ja so Welpen und Junghund, und ich kann auch durchaus verstehen, auch der Trend geht mittlerweile auch sehr eigentlich, finde ich, dahin, dass wenn du einen Welpen hast, dass da viele Anfragen mittlerweile kommen, dass du deinen Hund frisch füttern möchtest. So. Und du hast natürlich definitiv einen großen Vorteil dadurch, dass du eine Kontrolle und ein Wissen über die Zutaten hast. Es sei denn, du nimmst jetzt eine Fertig-Barf-Rolle. Ja, die ist im Zweifel genauso schlecht wie
bei. Und das ist ja Kontrolle und Wissen über die Zutaten, ist ja eigentlich ein Vor- und ein Nachteil, weil dadurch kann ich halt auch was falsch machen, aber ich kann dafür auch viel richtig machen, ne?
Genau, und deswegen also man muss schon ein bisschen wissen, was man tut, und auch da wieder, aber auch gerade beim heranwachsenden Hund. Das ist nicht mit Liebe gemacht. Also nur wenn ich da mit ganz viel Liebe die Komponenten zustelle, kann ich da, und jetzt schlage ich einen Bogen zum Anfang, wirklich fatale Ernährungsfehler verursachen, die, und das muss man wirklich klar sagen, also in dieser Phase, gut, also Mutterhündin lässt sich jetzt schlecht beeinflussen, aber in dieser Phase mit der laktierenden Hündin, also mit der säugenden Hündin, mit dem Absetzen, mit dem Beifüttern, mit dem, was ich dann in diesem Welpen bis zum Endwachstum reingebe, habe ich wirklich, und da wiederhole ich mich wirklich, eine Verantwortung, wo ich erstmal viel falsch machen kann. Und der entscheidende Punkt ist, ich kann das nachher nicht mehr korrigieren. Also ich kann es versuchen, nochmal abzumildern, aber dann sind die Sachen so, also ich kann keine Knochenschäden mehr dann, wenn er 5 ist, reparieren. Einfach.
Ne? Kann ich ja aber auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein schlechtes Dosen- oder Nassfutter fütter oder sowas. Trockenfutter.
Definitiv ist ein Vorteil, dass du auch von einer selbstgestalteten Ration, du kannst es sehr individuell abstimmen. Also kannst natürlich auch Vorlieben eingehen, die du gerne fütterst, die vielleicht auch für dich in deinen Alltag passen, die dann.
Oder auf Allergien ja auch, ne?
Ja, wobei du natürlich im Idealfall hast du natürlich bei einem Welpen jetzt keine Allergien, sondern du hast dann direkt eine Unverträglichkeit.
Mhm.
Würde sich dann aber auch recht schnell zum Beispiel durch so Blähbauch oder vielleicht auch ein bisschen Durchfall zeigen. Das kann aber auch daran liegen, dass man eine zu große Fütterungsmenge dem Welpen gegeben hat. Also nicht so, also ich weiß, Futtermittelallergie ist gerade das Thema, aber da soll man jetzt vielleicht sich erstmal frei von machen, wenn man so einen kleinen Wurm zu Hause hat, soll man davon erstmal ausgehen, dass alles gut und alles super ist. So.
Ja.
Je nachdem, wie du natürlich das Frischfutter zubereitest, hast du hitzeempfindliche Vitamine, die da in dieser Zubereitung natürlich nicht beeinträchtigt werden. Also nimm mal die B-Vitamine, die du auch zum Teil groß in der Leberkomponente hast. Die sind sehr hitzeinstabil. Viele, die würdest du über eine Art des Kochens zum Beispiel inaktivieren. Und da kannst du die einfach wirklich vom Ursprungsprodukt nutzen. So. Und es ist eigentlich eine ganz gute Fruchtfutterakzeptanz da. Und du hast keine Zusatzstoffe, wo du nicht weißt, sind die jetzt gut, sind die schlecht. Also ich rede jetzt gerade vielleicht auch von der nach wie vor irgendwie Konservierungsmittel, die nicht so schick sind. Und das kannst du natürlich selber beeinflussen. Ne?
Also meine Intention damals fürs Barfen, hatte ich ja schon ein paar Dinge gesagt, aber meine Idee dahinter war tatsächlich auch erst die, dass ich gesagt habe, ich finde, für mich persönlich, ist einfach nur eine persönliche Meinung, war es in meinem Kopf die gesündeste Art und Weise, den Hund zu ernähren, weil ich so dachte, das ist eigentlich das, was auf den Futtermittelpackungen abgebildet ist. Das ist ja das, was es eigentlich ursprünglich sein soll und es wurde nicht noch weiter verarbeitet, weil irgendwie suggeriert ja eigentlich so eine Futtermittelverpackung schon, das sollte dein Hund fressen und ist aber dann was anderes. Und das war für mich so der Anlass, ich gesagt habe, so, okay, dann füttere ich doch das, was der Hund eigentlich fressen soll.
Und auch das, ne, guck mal, es gibt da spannende Verpackungen, die immer sehr viel mit Natur werben, die mit Wolf werben, die, ne? Und das macht was mit einem und das möchte man dann auch, ne? Also man möchte ja auch sich nicht nachsagen lassen, man hätte sich irgendwie nicht gekümmert oder und jetzt mal ganz ehrlich, ne, also du hast ja natürlich. Und das würde ich jetzt erstmal jedem zugestehen oder jedem vorschießen, wo ich denke, jeder, glaube ich, ernährt seinen Hund oder erzieht seinen Hund. Man kann es auch gerne auf die Erziehung ausweiten. So wie er es denkt, dass es am besten ist. Also keiner geht ja her und hat den Ansatz oder den Anspruch, ich möchte absichtlich meinen Hund schlecht ernähren. Ne? Also auf gar keinen Fall. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Ja, so zwischen was gefällt mir, also als Beispiel, ne, haben möchte ich, welche Art der Fütterung kann ich mich identifizieren, wie ist mein Hund zurecht, was habe ich vielleicht, welche Meinung schätze ich von dem, und dann kommt das so alles zusammen.
Und was mag er und was mag ich und was kennt er, weil ich kenne auch Hunde, die fressen das Barf einfach nicht, weil sie das in den letzten, also in der Welpenzeit bei der Mutter nie kennengelernt haben. Und dann zwinge ich ja den Hund jetzt auch nicht dazu, nur weil ich das will.
Nein, absolut nicht. Und deswegen sind es ganz viele Tierschutzhunde, die mit dieser Ernährung zum Teil, je nachdem aus welchen Regionen die kommen, auch einfach überfordert sind.
Ja.
Und wo wir gerade meinen, okay, und jetzt müssten sie aber mit hochwertigem Muskelfleisch und jetzt brauchen die und die die Geschichten und die haben eine andere Futterprägung, die haben ganz andere Sachen mitbekommen. Die haben eine ganz andere Mikrobiota, also eine ganz andere Darmbesiedlung und die das erstmal wirklich ganz komisch finden und auch zum Teil auch wirklich nicht vertragen.
Und man kennt ja auch die Geschichten von den Hunden, die dann irgendwo auf der Straße nur den Müll gefressen haben und dann tatsächlich auch nur das kennen und auch nur das fressen, weil es eben doch wichtig ist, was lernt mein Hund eigentlich kennen. Deswegen bin ich zum Beispiel jemand, der sagt, wenn ich mal irgendwann doch mal einen Hund vom Züchter holen sollte, fände ich es toll, wenn der Züchter den Hund schon alles mal probieren lässt. Auch mal gebarft, auch mal ein Dosenfutter, auch mal ein Trockenfutter, dass er es halt einfach schon kennengelernt hat.
Ja, da gibt es übrigens auch ganz spannende, finde ich, spannende Ansätze. Das wird auch unter uns Ernährungsberatern zum Teil ein bisschen diskutiert. Wir reden da immer auch von oraler Toleranz. Ne? Letzten Endes findet die in den ersten Lebenswochen statt, aber es geht darum, also gerade wenn wir Richtung Beifütterung gehen, Richtung was kriegt der Welpe zu füttern, dann gibt es Ansätze, die sagen, den Darm nicht zu überfordern. Also das heißt, sehr clean zu bleiben. Es gibt aber in der Tat Studien und Tendenzen, die sagen, eine Abwechslung in diesen jungen Wochen, Monaten tut sogar sehr gut. Also das heißt, da gibt es, ja, ich sag mal, Beobachtungen, die darauf schließen lassen, dass du dann einen auch etwas immunstärkeren Welpen oder Hund bekommst, weil die Darmzusetzung, also die Bakterienbesiedlung des Darms dementsprechend lernt. Also es ist ja alles noch nicht ausgereift. Und das heißt, der Darm und auch das Immunsystem lernt damit sich schon ganz aus unterschiedlichen Komponenten schon mal kennen und ein bisschen zu strugglen und auseinanderzusetzen. Das muss alles mit ein bisschen Bedacht gewählt sein, weil natürlich tut es überhaupt keinem Welpen gut, wenn ich heute das Trockenfutter gebe, morgen kriegt er die rohe Leber und am dritten Tag kriegt er dann Futter von DM. So, ne? Also dann haben wir ein anderes Problem. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine halt wirklich auch eher dieses mal gezielt im Welpen oder einen Junghund ja, meinetwegen auch mal irgendwie ein Zahnpflegestick zu geben.
Was können denn die Nachteile vom Barfen sein?
Also Nachteile sind natürlich etwa, sind auch das dürfen wir nicht vergessen, hat natürlich auch hygienische Gründe. Auch ein Welpe ist noch nicht so stark, der hat noch vom Darm zum Beispiel auch eine andere pH, oder vom Magen eine andere pH-Wertzusammensetzung. Das heißt, der ist noch nicht in der Lage, so die Bakterien abzutöten, wie es ein erwachsener Hund kann. Der hat ja einen sehr sauren Magen, das haben unsere Welpen noch nicht. Und da muss ich natürlich schon echt auf die Hygiene achten. Und
ich wollte gerade sagen, weil mein Hund beim Barfen, also die war aber schon 4, als ich sie ja endgültig bekommen habe, da habe ich mit dem Barfen angefangen. Also die hat ja, also da, wenn ich dann das Fleisch mal einen ganzen Tag habe liegen lassen, das hat die überhaupt gar nicht gejuckt, weil die hat ja auch die vergammelten Knochen vom Misthaufen vom Stall gefressen oder ihr Erbrochenes oder irgendwelche Kacke. Und da habe ich mich mal so gedacht, so, warum mache ich mir eigentlich Sorgen deswegen? Das war auch nie ein Problem. Also wirklich, die haben, wenn die erwachsen sind, haben die so einen, also ein gesunder Hund, so einen resistenten Magen. Das ist Wahnsinn.
Und das ist ja das eigentlich, was wir wollen, ne? Also wir wollen ja wirklich einfach, und das ist ja auch völlig, da gibt es aber leider ja zunehmend einfach häufiger auch erwachsene Hunde, die es überhaupt nicht mehr packen. Also ich kann da aus eigener Erfahrung berichten. Ich hatte ja vor ihr, Frau Rotze-Zwerg, zwei Hunde und da war das der eine, der hat wirklich eine Pfütze angeschaut und der hatte sofort gefühlt Magen da.
Herpes.
Ja, ne, der war ganz schlimm. Und bei dem anderen, der hätte ich, glaube ich, Öl in die Pfütze kippen können. Der hat da ein bisschen draus getrunken, hat ein Äußerchen gemacht und dann war das gut. So, ne? Also die können schon wirklich was leisten. Und natürlich können wir, wie gesagt, auch nicht alles beeinflussen, was ich eingangs sagte, aber wir können viel beeinflussen. Und deswegen ist es einmal auch da nochmal wirklich wichtig, sich nochmal so ein bisschen mit auseinanderzusetzen, was ich da mache.
Was ich immer einen Nachteil von Barfen noch fand, war das heißt Nachteil, also es war jetzt nicht dramatisch, ich musste mir einfach eine zusätzliche Tiefkühltruhe anlegen, weil ich halt wirklich einfach auch immer bestellt habe. Ich habe für den Monat bestellt und das Zeug muss ja irgendwo hin. Und in so eine 2 Schubladen Tiefkühltruhe vor einem Kühlschrank passt das einfach nicht rein. Und da hatte ich mir einfach so eine kleine Tiefkühltruhe geholt, die habe ich in den Keller gestellt und dann musste ich das da reinmachen. Also das war ja so, das war so das Einzige, was ich quasi dafür anschaffen musste.
Ja, also das ist definitiv, also man muss sich überlegen, möchte man roh füttern, da brauche ich einen Platz. Ne? Da brauche ich Platz, da brauche ich Kapazität. Und was ich auch berücksichtigen muss, ich habe natürlich entsprechenden Zeitaufwand. Also egal, welche Fütterungsmethode du anwendest, du hast immer gefühlt einen Tod, den du sterben musst. Ne?
Wobei ich den Zeitaufwand gar nicht so schlimm fand, weil ich fand irgendwie, ich hatte dann mein Pulverchen, ich hatte mir damals so einen Ernährungsplan erstellen lassen, vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Ich hatte dann so meine zwei Pulverchen oder meine drei und dann hatte ich halt das Fleisch, beziehungsweise ich hatte meistens dann so ein Fleischknochen geschreddert schon geholt und dann hatte ich meistens dann noch so ein bisschen das Gemüse fertig schon geholt. Da gab es so Gemüsemixe und oder dann eben so ein Pansen oder ein Blättermagen oder schieß mich tot. Aber letztendlich fand ich den Aufwand gar nicht so viel, weil ich habe auch nur, okay, ich habe halt drei Verpackungen mehr aufgemacht. Aber so dramatisch fand ich das gar nicht. Also ich musste es zwar morgens, also oder abends habe ich es rausgelegt zum Auftauen und morgens habe ich es dann gefüttert. Aber so viel mehr als jetzt zum Beispiel, also klar, die hat dann auch mal Nudeln gekriegt oder mal Reis gekriegt oder was weiß ich, aber das habe ich ja immer so meistens so, oh ja, habe ich übrig, morgens mit rein. Von daher fand ich das jetzt nicht so krass irgendwie.
Nee, nein, also ich zum Beispiel habe ja durch komplett von einem jungen Hund bis sie jetzt noch, also mein Hund ist jetzt drei, auch von Beginn an gekocht. Also es hat, glaube ich, jeder so seins, ne, was er, wie gesagt, als ja, aufwendig empfindet. Oder wie gesagt, ich habe auch welche jetzt mit meinem Dosenfutter, die sagen, ich finde Dosenfutter schick, ich will den Müll nicht haben. Da gibt es ja unterschiedliche Einstellungen oder Herangehensweise, ne? Aber wie gesagt, man muss ja bewusst sein, irgendwie an eine Art des Kompromisses werde ich immer angehen. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen, welcher Kompromiss, welchen gehe ich ein. Ne? Also wie gesagt, beim Trockenfutter ist es einfach, na ja, oh Gott, ich tue mir so schweres Gut zu formulieren. Und beim Trockenfutter ist es einfach, es ist, wie gesagt, sehr für den Menschen gemacht. Absolut, nochmal seine Berechtigung, aber sehr für den Menschen gemacht. Beim Nassfutter ist es wirklich einfach, dass es einfach mit einer hochpreisige Geschichte ist, ne? Plus den erhöhten Platz- und Lagerbedarf. Und bei einer Frischfütterung ist es definitiv so, dass du natürlich auch da eine Kapazität haben musst, dich einmal wirklich auch ein bisschen beschäftigen musst mit, wie mache ich was? Und du hast den Zeitaufwand.
Und vielleicht auch ein bisschen einen Gewöhnungseffekt, weil ich glaube, manche, wie du schon gesagt hast, die können vielleicht nicht so mit rohem Fleisch und was weiß ich. Aber ich finde es trotzdem, wir hatten ja jetzt auch, ne, Kochen ist ja zum Beispiel dann auch eine Alternative, das hast du ja auch schon gesagt. Ich finde es krass, dass manche Züchter tatsächlich so eine kleine Religion daraus machen und da ja wirklich dann auch sagen, oh, wenn du deinen Hund nicht barfst, weil wir barfen, dann kriegst du den Hunger. Das fand ich schon krass.
Ja, da muss ich wirklich sagen, da verstehe ich definitiv die Züchter nicht. Also mir wäre doch, weil du einfach nochmal in dieser wichtigen Phase wirklich Bock missbauen kannst, um es ganz platt zu sagen. Ja? Und das reicht nicht, dass ich die Ration mit Liebe zusammenstelle. Und es reicht definitiv auch nicht, zu irgendeinem Futterladen zu fahren und zu sagen, ich hole mir das gemixte Barf-Menü für Welpen und da wird schon alles drin sein. Das funktioniert nicht. Nur weil ich das Gefühl habe, ich habe nach dem Züchterrecht und kann dann auf dem Hundetrainingsplatz sagen, ich barfe. So, bitte nicht, auf gar keinen Fall. Ich kann, also ich habe das zum Beispiel bei zwei Zuchten gemacht, die ich betreut habe. Da hat die Besitzerin gebarft und es war ja auch wichtig, dass die Welpen weiterhin gebarft werden. Wir haben das aber so gemacht, dass ich dann die zukünftigen Welpenbesitzer bis zum halben Jahr von einem Welpen definitiv betreut habe. Also das haben die quasi schon mit Welpenkauf gekauft, meine Betreuung. Und ich habe die dann quasi begleitet mit Wachstumskurve, da musst du, je nachdem, musst du erst einen wöchentlichen Plan anpassen, dann einen zweiwöchentlichen Plan anpassen. Und auch wenn dann Leute umgestellt haben auf ein Trockenfutter, auf ein Nassfutter, dann haben sie das quasi einfach unter einer Aufsicht gemacht. So, ne? Und das fand ich völlig legitim und das fand ich völlig gut, weil da die Züchterin einfach so frei sagt, wo sie sagt, ich bin davon überzeugt, ich möchte einfach, dass die roh ernährt werden. Aber wenn die aus irgendeinem Grund umstellen möchten, wenn das nicht deren ist, dann möchte ich aber, dass sie eine Begleitung haben.
Ja.
Und das fand ich sehr verantwortungsvoll, ja.
Die letzte Fütterungsform, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist aber zurzeit mittlerweile immer wieder Trend. Vegetarische und in Klammern vegane Hundeernährung.
Ja, schwierig, ne? Also generell ist ja heutzutage eine vegetarische Fütterung machbar. So. Und auch die Hersteller haben da mittlerweile wirklich auch aufgerüstet. Eine vegane Fütterung, davon ist definitiv abzuraten. Das macht man bei wirklich sehr kranken Hunden. Da muss das unter einer tierärztlichen Aufsicht passieren und da muss wirklich auch eine tierärztliche Ernährungsberatung her, die weiß, wie sie die Ration zusammenstellt. Also so gut da der Gedanke oder ideologisch meinetwegen der Gedanke dabei ist, man muss sich schon bewusst machen, dass man einfach ein, was wir eben hatten, ein Carne Omnivore haben, also ein fleischbasierter Allesfresser. Und das hat nichts damit zu tun, dass er Fleisch mag, sondern es hat was mit der Aminosäurenzusammensetzung zu tun. Also das heißt, die Proteine, die Eiweiße lassen sich ja in Aminosäuren zerlegen und diese Aminosäuren findest du in unterschiedlichen Gehalten in tierischen Quellen und in pflanzlichen Quellen. Und es gibt davon Aminosäuren, die sind, wir nennen das essentiell, also das heißt, die musst du über eine Fütterung beiführen, weil der Hund es nicht selber bilden kann. Und es sind Aminosäurenzusammensetzungen, die nicht essentiell sind. Das heißt, die kann der Hund selber bilden. Aber diese Aminosäuren, die wie gesagt in den Proteinen, in den Eiweißen enthalten sind, die hauptsächlich für den Hund in fleischlichen Proteinquellen zu finden sind, sind natürlich Bausteine, die elementar sind für Stoffwechsel, für den gesamten Hundeapparat, also für unzählige Geschichten, die da beteiligt sind. Und von daher sollte man es machen. Und man muss sich auch bewusst sein, auch wenn es mittlerweile pflanzliche Proteinquellen gibt, wo man sagt, die sind gut verfügbar für den Hund. Zum Beispiel ist Soja ein Protein, was gut verfügbar ist, also der Hund es gut umwandeln kann und für sich nutzen kann. Kann man dennoch generell sagen, dass tierische Proteine der Hund einfach am Baustein ähnlichsten sind. Das heißt, unter wenigsten Umwandlungsverlusten, der muss sie ja umbauen, der muss ja diese Proteine zerlegen und für sich zunutze machen, funktionieren diese tierischen Proteinquellen. Und gerade jetzt ein Welpe oder ein Hund im Wachstum, der braucht Proteine für den, nicht nur für den Erhaltungsstoffwechsel, für den ganzen Wachstum, für den ganzen Ausbildungsapparat.
Und man muss noch dazu sagen, einfach für die Leute, die das nicht wissen, der Magen und der Darm des Hundes funktioniert anders als bei Menschen. Und die Hunde können zum Beispiel einfach bestimmte Dinge nicht so einfach aufspalten, wie wir Menschen das können. Deswegen darf man halt die Ernährung nicht vergleichen. Und da kommt immer das Argument, ja, wir Menschen können das ja auch. Ja, wir Menschen sind aber halt nicht Carni Omnivore. Und das, also ja, wir können alles verdauen, das stimmt. Aber letztendlich ist es halt, also wir sind auch Allesfresser, aber wir haben nicht denselben Verdauungsapparat wie der Hund. Und das muss man einfach nochmal unterscheiden.
Genau, absolut. Also die Hunde sind ja im Prinzip, also da sind die recht ursprünglich aufgelegt oder ausgelegt auch für eine schnelle Verdauung, für eine schnelle Nährstoffaufnahme. Ne? Also gehen wir zum Beispiel in den Bereich der Jagdhunde. Ne? Die sind mal gezüchtet worden für einmal recht große Mengen am Tag zu fressen, weil die sofort wieder in Aktion gehen müssen. Ja? Also, und da ist der Verdauungsapparat im Gegensatz, was du sagst, zu uns Menschen ganz andere, der ganz anders funktioniert. Und dann ist das auf jeden Fall definitiv einfach schon wichtig, dass man das auch berücksichtigt. Es ist einfach nicht vergleichbar.
Ja. Jetzt haben wir ja ganz, ganz viel über die Fütterungsarten gesprochen. Sind das auch alles mal durch. Jetzt haben wir ja noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, was ist da eigentlich alles drin? Worauf muss ich jetzt eigentlich achten, wenn da auf der Verpackung irgendwas draufsteht? Was worauf muss ich eigentlich achten, was da bei dem Dosenfutter draufsteht? Wie verstehe ich eigentlich, ob das gut ist? Was sagen mir Analysewerte und so weiter? Da das ja einfach auch nochmal so ein eigenes Thema für sich ist, machen wir das ja in der zweiten Podcast-Folge.
Genau.
Und da würden wir dann einfach nochmal genau über diese Themen sprechen. Auch vielleicht, worauf muss ich beim Barfen achten? Was ist da wichtig? Kann ich das einfach mit jedem Hund anfangen? Kann ich es auch mit einem Hund anfangen, der vielleicht schon älter ist? Viele, auch wenn jetzt der Podcast heißt, das erste Hundejahr, wir kriegen ja viele auch schon Hunde, die jetzt aus dem Ausland kommen, wie du schon gesagt hast, oder die vielleicht schon älter sind und trotzdem dann der erste Hund oder erste Mal vielleicht dann auch barfen. Und dann werden wir genau über solche Themen dann ja auch nochmal ausführlicher sprechen.
Genau, das machen wir auf jeden Fall. Also ich finde es, wie gesagt, spannend, das ist ein wichtiges Thema und ja, es kann aus meiner Sicht da immer noch nicht genug irgendwie auch nochmal so ein bisschen Aufklärung sein. Und ja, man hat da einfach, wie gesagt, viel auch in der Hand. Und das ist ja auch schön.
Und ich finde, es ist auch so wichtig. Also, weil Ernährung ist einfach mit das Wichtigste für einen gesunden Hund. Es ist egal, was man tut und sagt und vielleicht noch ein bisschen das Aufwachsen und Gelenke und keine Ahnung was. Aber letztendlich ist die Ernährung einfach das A und O. Es ist wie bei uns Menschen ja nicht, ist ja nicht anders. Und deswegen finde ich das Thema einfach so, so, so wichtig. Und auch wenn es so schnell abgetan wird, weil ja auch, finde ich, die Futtermittelindustrie suggeriert, ist es eigentlich scheißegal, was du fütterst, ist alles eigentlich richtig, weil es steht auch jeder Verpackung drauf, gutes Futter. Und das macht es, finde ich, dann auch so schwierig. Und selbst ich, die sich damit schon viel auseinandergesetzt hat, ohne eine Ernährungsexpertin zu sein, bin manchmal echt überfordert. Ich weiß zwar, worauf ich achten muss, aber ich denke immer, oh Gott. Und es gibt immer wieder neue Futtermittel und Leute kommen zu mir und sagen, wir füttern, bla 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 bla. Und ich denke so, oh Gott, noch nie gehört. Wo hast du das denn her?
Ja, aber da kann ich dich beruhigen. Also ich habe auch fast tagtäglich, wo mir neue Ergänzungsfuttermittel, Nahrungsergänzungen, Futtermittel irgendwo nochmal. Und ich denke mir, ach guck mal, ist ja spannend. Ne? Also nochmal, wir dürfen nicht vergessen, es ist einfach ein unfassbar riesiger Markt. Und jeder möchte irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben. Dann es wird auch einfach, ich will es alles gar nicht verteufeln, also bitte nicht falsch verstehen, aber es wird natürlich auch viel Geld damit gemacht, ne?
Ja, und es kann ja auch viel Geld damit gemacht werden, weil Leute geben immer mehr Geld für ihre Hunde aus. Es wird auch alles teurer, muss man auch dazu sagen, auch beim Hund, nicht nur bei Menschen. Ja, wenn ich mir angucke, was ich mittlerweile für Nahrungsmittel ausgebe, dann ist das auch ganz schön gestiegen. Ja, und dementsprechend natürlich auch beim Hund, weil die haben ja letztendlich, so gutes Futter ist dieselben Zutaten. Und ja, das macht es halt natürlich dann auch alles schwieriger. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo es hieß, ein Hund ist tatsächlich Luxusgut mittlerweile. Und ich auch für Meinung.
Ja, ich auch sofort. Ich auch sofort. Also mittlerweile muss man sich das wirklich überlegen. Das fängt jetzt an schon von also bei uns zum Beispiel in der Klinik, dass wenn du einmal Notdienst gehst, da zahlst du allein fürs Reinkommen schon mal pauschal 50 Euro. Da ist noch nichts passiert. Also ja, also das ist und genau, und jetzt abgesehen vom Futter, von dem Bedarf, es ist, ich glaube nochmal, ne, man kann sich natürlich bekloppt machen, also ich muss nicht irgendwie das Rechtsdrehende von irgendwas bestellen, aber es ist wirklich mittlerweile echt ein Luxusgut geworden. Das ist so.
Und ich habe jetzt letztens mal ausgerechnet, was ich so das letzte Jahr, beziehungsweise die letzten anderthalb Jahre, mein Hund hatte ja sein Leben lang eigentlich nur die Standardsachen. Wir hatten mal ein Blutbild, wir hatten mal eine Grinde im Ohr, wir hatten mal einen Splitter in der Pfote oder mal eine Blase oder eine Wunde oder ne, so der Standard nur noch 15 Gramm. Aber sonst hatten wir eigentlich nie was Wildes. Und jetzt die letzten, ja gut, ne, sie ist 15,5 und jetzt summiert sich das dann mal. Und ich habe es mal so fürs letzte anderthalb Jahre hochgerechnet und es sind ungefähr 8.000 bis 9.000 Euro. Ich musste das letzte Jahr, ich musste jetzt nicht alles davon zahlen, weil 5.000 Euro davon von der OP-Versicherung übernommen wurden. Ja. Gott sei Dank. Aber ich habe auch schon gesagt, wenn ich mir nochmal einen Hund hole, dann kriegt er eine Krankenversicherung. Also das hätte ich früher nie gemacht, weil ich mir gesagt habe, OP-Versicherung safe, weil OPs sind halt teuer. Aber mittlerweile kriegt er eine Krankenversicherung, weil ich ja wirklich auch sage, das ist einfach dieses Unberechenbare. Und wenn Leute sagen, ich kann mir aber keine Krankenversicherung leisten, dann denke ich mir, dann kannst du dir aber auch die Tierarztkosten nicht, erst recht nicht leisten, wenn sie auf dich zukommen. Und dann sollte man sich halt überlegen, ob man sich den Hund leisten kann. Weil natürlich kann es gut gehen, aber ich kriege so viel auch von Leuten mit, die dann mit ihrem Tier wirklich dann dahin gehen und dann können sie es nicht zahlen.
Wie fürchterlich muss das sein? Also ich finde, Also ich finde das ganz fürchterlich, dass wenn du vielleicht dann beim Tierarzt bist und du sagst einfach, der Bund braucht Hilfe, du kannst es nicht zahlen. Ich finde das ganz fürchterlich. Also emotional. Weißt du, was ist, ne? Wo du denkst,